Eine Verschmelzung von Mensch und Maschine, Cyborgs, technische Prothesen? Mit all dem setzen sich Sascha Dickel und Toni Gabe an der Universität Mainz unter Gesichtspunkten der Soziologie auseinander. Sascha ist Professor für Mediensoziologie und Gesellschaftstheorie. Toni schreibt gerade nach ihrem Master an ihrer Doktorarbeit. Der Vortrag der beiden auf dem DGS-Kongress 2022 an der Uni Bielefeld hieß »Cyborg sein als Diversity Management prothetisierter Körper«. Technisch modifizierte Körper zwischen Exotisierung, Medikalisierung und Normalisierung. Aber jetzt mal ganz langsam. Transhumanismus bezeichnet etwas Übermenschliches, oder?
Genau, das ist natürlich ein strittiger Begriff, wie so viele Begriffe, die man so verwendet. Der wurde eigentlich von Julian Huxley geformt und meinte damals noch Man Remaining Man, aber eben Man als jemand, der über sich hinauswächst. Und mittlerweile, so seit den 80er Jahren, wird dieser Begriff von Leuten verwendet, die sich denken, muss der Mensch eigentlich Mensch bleiben? Vielleicht auch nicht, wenn er es schafft durch technische Werkzeuge, vielleicht auch solche, die noch gar nicht erfunden worden sind, die es aber geben könnte, sich in etwas anderes zu verwandeln. Und da ist dann genau die Frage, was ist dieses andere? Ist das noch ein Mensch oder ist das ein Übermensch, ein Nachmensch, ein Mensch 2.0, 3.0, 4.0? Was ist das eigentlich, was da hinten rauskommen könnte?
Vielleicht so als Differenzierung, was ich irgendwie auch für mich so als einsteckendes Thema damals ganz gut fand, was man auch bei Janina Loh in der Einführung zu Trans- und Posthumanismus nachlesen kann, ist, dass man also das differenzieren kann, Trans- und Posthumanismus, sicherlich wird es auch anders differenziert, aber dass Transhumanismus eben vor allem die Arbeit an uns selber bedeutet und dass wir zu einer besseren Version werden und zu einem Übermenschen, und der technologische Posthumanismus zum Beispiel viel mehr arbeitet mit künstlicher Intelligenz, also dass wirklich neue Wesen entworfen werden. Also da geht es nicht so sehr darum, den menschlichen Körper zu verändern, sondern einfach neue Körper allgemein technisch zu entwickeln. Und der kritische Posthumanismus, der sich dann auch wiederum davon abgrenzt, weil der da gar nicht so sehr von neuen Körpern ausgeht, sondern eher von neuen Menschenbildern. Also er nimmt quasi alte Körper und versucht, die neu zu deuten. Also zum Beispiel Dualismen zu überwinden, wie Mann, Frau, dass das nicht mehr relevant wird, Mensch, Maschine nicht mehr relevant zu machen. Also das kann man vielleicht auch nochmal differenzieren, dass das nicht ein Begriff ist und der auch gar nicht immer gleich gemeint ist, sondern genau.
Ja, vielen Dank. Jetzt würde mich eure Meinung dazu interessieren. Haltet ihr denn eine Zukunft, in der Menschen maschinelle Verbesserungen haben, haltet ihr die für erstrebenswert? Oder in welcher Perspektive seht ihr das so?
Jetzt könnte man ja erstmal provokativ sagen, warum eigentlich nicht? Also wenn ich mir vorstellen könnte, warum denn nicht einen vielleicht stärkeren Arm haben, mit dem ich stärker heben kann, oder noch besser, mir ist vielleicht Kraft gar nicht so wichtig, einen Chip im Gehirn, der mich mit dem Netz verbindet und mir den Griff aufs Smartphone nicht mehr notwendig macht. Das ist ja eigentlich eine feine Sache. Länger leben will ich auch. Also auch wunderbar. Warum nicht 100, 200, 10.000 Jahre? Zugleich gibt es natürlich lauter ethische Einwände gegen solche Vorstellungen. Ne? Was macht das eigentlich? Wer kann sich das leisten? Gefährdet das nicht irgendwie die Natur, die Essenz des Menschen? Und wir als SoziologInnen, wir sagen, okay, lass uns doch mal ein Schrittchen zurücktreten, der diese ganzen ethischen Erwägungen, ne, also genau wie du gefragt hast, von wegen, finden wir das gut, finden wir das schlecht, sondern wir fragen eher so aus so einer Perspektive, wie kommen eigentlich Leute darauf, das attraktiv zu finden oder darüber nachzudenken? Also wer macht das eigentlich und was sind das für Leute und wer macht das nicht, in welchen Kontexten spielt das überhaupt eine Rolle, wann auch nicht? Also das sind so die Fragen, mit denen wir da so rangehen. Also wir verweigern uns so ein bisschen dieser Moralisierung des Themas, die natürlich eigentlich immer die ist, die einen so anfixt, die einen so affiziert, die einen so entzündet, ne, wenn es darum geht.
Genau, und ich glaube auch, die Frage, also was man soziologisch schon dazu beitragen kann, ist die Frage, inwiefern sich Bedeutungen eben auch verändern, weil wenn wir jetzt darüber sprechen oder wenn andere Leute darüber sprechen, dann kommen irgendwie Körper aus Zukunftsentwürfen und was bedeutet das? Ich glaube, soziologisch darauf hinzuweisen, dass das eben auch zu Bedeutungsverschiebungen kommen kann. Was ich damit meine, ist, wenn Körper in transhumanen Visionen entworfen werden, dann wirken die irgendwie krass. Und aber in der Gegenwart wird halt ganz viel Technik auch über medizinische Notwendigkeit argumentiert, also dass Technik in den Körper kommt als Therapieprodukt, und dann realisieren wir quasi ganz viel Technik im Körper, aber mit einer ganz anderen Bedeutung. Und ich glaube, darum ist die Bedeutungsverschiebung auch dann ein wichtiger Punkt.
Mhm. Das kann ich sehr gut verstehen. Nun, wie lange dauert es noch, bis die ersten Cyborgs unter uns sind? Oder ist das vielleicht schon in gewisser Weise der Fall?
Das ist genau so eine schöne Frage. Ne? Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, wir sind schon alle Cyborgs und vielleicht waren Menschen auch schon immer Cyborgs. Also sozusagen, das ist so der menschliche Normalzustand, seit Menschen auf die Idee kamen, einen Hammer oder einen Faustkeil zu benutzen, seit sie also quasi Werkzeuge brauchende Wesen sind, sind sie eigentlich mit Technik verkoppelte und verbundene Wesen. Dann verschmilzt sozusagen der Begriff Mensch mit dem Begriff Cyborg. Oder, man kann auch ganz anders sagen, ja, nee, der Cyborg, der ist etwas, was in ferner Zukunft möglich sein wird. Quasi, man kann da denken an Menschen, die quasi Robocop-mäßig Teile ihres Körpers durch Maschinenelemente ersetzt haben. Da würde man sagen, nee, der Cyborg, der kommt in der Zukunft. Oder, und das scheint mir aktuell kulturell en vogue zu sein, man sagt, es gibt bestimmte Technologien, die sehr eng, sehr nah mit dem Körper verbunden werden und die werden sozusagen als die ersten Formen von Cyborgisierungstechnologien verstanden. Also es gibt auch Menschen, die sich selbst als Cyborgs beschreiben und damit was Bestimmtes markieren, nämlich wir sind irgendwie anders, wir machen mit Technik was anderes, wir lassen die näher an uns ran, wir haben vielleicht sogar ein positiv besetztes Verhältnis zur Technik und leben das aus. Also quasi je nachdem, wie man diesen Begriff versteht, da sind wir wieder bei dieser Begriffshuberei, ne? Aber die ist wichtig, weil nämlich erst dann kann man die Frage beantworten. Und ich würde sagen, alle drei Antworten machen Sinn, aber wie man das dann selbst deutet, das muss erstmal jeder selbst entscheiden, ne?
Genau, soziologisch kann man halt beobachten, wer das dann wie benutzt. Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, wieso Elon Musk gerade keinen Cyborg-Begriff benutzt, also obwohl er ja mit Neuralink ein Gehirnchip erfindet, so, und Gehirnchips galten lange als so der Übertritt ins Transhumane.
Worum geht's dabei bei Neuralink?
Bei Neuralink, genau, das ist einer von Elon Musks vielen Unternehmen. Und die wollen ein Brain-Machine-Interface schaffen, also ein Chip, der in das Gehirn implantiert werden soll und auch dann unsichtbar ist, also der verschwindet unter der Schädeldecke und verkauft wird der jetzt erstmal als Therapieprodukt. Also das, es geht darum, quasi bestimmte Nervenreize auszulesen und dann über den Computer zum Beispiel mit einer Prothese zu verbinden, dass Leute, die gelähmt sind, über ihre Gedanken ihre Prothese ansteuern können und so weiter. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, das galt in der Science Fiction irgendwie lange als irgendwie Übertritt ins Trans- und Posthumane so. Und dann ist es halt gerade also spannend, sich anzugucken, warum aber Elon Musk jetzt einen großen Bedarf hat, sich davon abzugrenzen. Ne, weil Elon Musk ist eh so eine schillernde Person, die irgendwie oft in der Kritik steht und wo die Projekte dann auch vielleicht irgendwie oft zu krass wirken und nicht legitim wirken und irgendwie so wirken, als wären sie gegen die Menschheit. Und ich will das jetzt gar nicht bewerten, wie man das jetzt findet, aber man kann halt beobachten, warum er dann bestimmte Strategien wählt, sich eben nicht an solche Diskurse anzuschließen.
Nun, ich glaube, ich habe mit noch keiner Person geredet, die sich selber als Cyborg identifiziert.
Genau, also im Endeffekt jetzt in meiner Dissertation gibt es da quasi zwei Fallgruppen, wenn man das jetzt so zuspitzen will. Dann gibt es einmal Leute, die Prothesen haben und die sich auf Instagram mit ihren Prothesen darstellen, was eher eine neue Tendenz ist, dass man Prothesen jetzt nicht mehr versteckt, sondern dass man die einfach zeigt auf Instagram und sich dann auch als fähig darstellt und ästhetisch darstellt und eben auch als ganz normal einfach zeigt. Und dann sieht man aber eine Tendenz, dass viele dieser Leute sich dann trotzdem so ernst oder scherzhaft als Cyborgs und Bionic und so beschreiben und ich deute das ein bisschen als eben Aufwertung dieser Körper, weil die Körper halt klassischerweise als Menschen mit Behinderung gelesen werden und irgendwie immer so ein bisschen, ja, die fallen halt immer so ein bisschen runter hin, also hinten runter in der Gesellschaft und irgendwie so ein bisschen am Rand und irgendwie nicht, also ja, immer ein bisschen defizitär, ne? Und wenn man sich natürlich jetzt so einen Cyborg-Begriff greift oder irgendwie Bionic, Robotic, das klingt irgendwie stark und auch irgendwie positiv konnotiert, weil es irgendwie um Fortschrittssemantik so geht. Und genau, also das sind quasi die einen Cyborgs, wobei Cyborg da quasi eine Subkategorie des Humans ist. Also die verstehen sich als Menschen, aber man kann es ein bisschen vergleichen mit transsexuell sein. Also das ist ja auch, das sind ja dann am Ende auch ganz normale Männer und Frauen mit eben diesem Adjektiv trans, was ja jetzt heutzutage auch dann kleingeschrieben wird und davor geschrieben wird als Adjektiv. Und genauso sind das auch quasi ganz normale Menschen mit ganz normalen Körper, aber eben bionic. Also da geht es nicht um Übertritt ins Posthumane, sondern um genau so einen kleinen Schliff, quasi eine neue Art von aber ganz normalen Menschen. Und die andere Fallgruppe sind eher so aus Künstlerkollektiven. Also wer sich das angucken will, so Neil Harbison ist da, glaube ich, der allerbekannteste und um den sammeln sich dann so ein paar mehr. Und er hat zum Beispiel eine Antenne an seinen Schädel angebaut, also ein Teil ist implantiert, ein Teil schaut aus dem Schädel raus und über seinen Kopf drüber und dann ist vorne eine Kamera dran, die Farbwellen liest, weil er farbenblind ist und so kann er Farben hören dann. Also die Wellen werden in Tonhöhen übersetzt Und genau, und dieses Künstlerkollektiv oder da mehrere Leute aus diesem Dunstkreis argumentieren eben, dass sie Transspecies sind und verorten sich irgendwo zwischen dem menschlichen und anderen Spezien, aber grenzen sich schon vom Menschen ab. Und dann ist halt die Frage, weil natürlich im Alltag, die machen das, aber wir sagen ja im Alltag trotzdem, ja gut, aber die sind ja trotzdem auch irgendwie Menschen, die gehören ja trotzdem zu uns. Also die Gesellschaft erkennt das ja nicht unbedingt an deshalb. Und darum ist es ganz spannend, sich dann diese Klammer Kunst anzuschauen, weil das halt irgendwie alles in so einem in so einer extra Sinnschicht der Gesellschaft passiert, wo man ein bisschen sagen kann, okay, da gönnt sich die Gesellschaft auch so eine Sinnschicht, wo sie dann Personen zulassen kann, also Künstlerpersönlichkeiten, die aber selbst ihr eigenes Kunstwerk sind, die dann wirklich argumentieren, dass sie nicht mehr zum Humanen gehören. Also es gibt so zwei Cyborg-Arten, würde ich sagen. Einmal die Unterkategorie des Humanen, so wie transsexuell sein, ist man dann Bionic oder Cyborg, aber menschlich. Und einmal die, die wirklich für, also argumentieren, dass sie die Grenze überwunden hätten und dann im Bereich der Kunst irgendwo sich verorten.
Es ist also eher eine individuelle Entscheidung, ob man sich jetzt dazu zählt gerade noch als Identität eher. Weil ich frage mich, wir laufen ja alle schon mit diesen Dingern hier in der Hand, mit meinem Handy habe ich gerade in der Hand. Und das ist ja auch schon eine starke Verschmelzung. Ich bin sehr abhängig von diesem Gerät, sehe ich mich. Es gibt ja auch Smartphone-Krankheiten. Menschen, denen es richtig schlecht geht, dann wenn sie wirklich längere Zeit von ihrem Handy getrennt sind.
Ja, das Smartphone ist natürlich so ein ganz reizvolles Beispiel. Also das habe ich auch oftmals aufgegriffen, um so halb ironisch, halb ernsthaft zu sagen, hier, da haben wir doch schon das Enhancement des Menschen. Ne? Also von wegen, wir haben gar nicht die Notwendigkeit, irgendwas mit unseren Genen anzustellen oder uns irgendwas implantieren zu lassen. Wir haben ja bereits übermenschliche Fähigkeiten durch den Gebrauch dieses Geräts, das uns quasi mit der Ferne interagieren lässt, das uns neue Dinge sehen lässt. Also ganz, ganz eigentlich extrem in unseren Alltag, in unsere Lebenswelt eingreifende Technologie. Wenn man jetzt sozusagen sich Leute anschaut, die versuchen, diesen Begriff zu bestimmen und die sich fragen, okay, ab wann ist denn jetzt der Mensch ein Cyborg? Ne? Die ringen auch mit diesem Smartphone, weil eigentlich kann man so sagen, ja, Cyborg sein, das beginnt vielleicht erst, wenn irgendwas unter die Haut geht. Aber das Smartphone geht eben gar nicht unter die Haut und trotzdem ist es irgendwie an unserem Körper sehr nah dran. Der Kollege Timo Kernlein spricht deswegen auch so von Nahkörpertechnologien. Ne? Die sind so ganz nah an unserem Körper dran. Aber da sind wir wieder genau bei dieser Frage. Ne? Also haben wir es damit Cyborgs zu tun? Du sagtest ja gerade, dass es auch so eine Form von Selbstbeschreibung ist. Ne? Also will ich mich eigentlich als Cyborg begreifen? Das ist eigentlich eine Frage, die musst du dir stellen. Ne? Also, oder die musst du dir gar nicht stellen, die kannst du dir stellen. Ne? Es gibt keinen Zwang, zumindest aktuell zwingt uns die Kultur, in der wir existieren, nicht dazu, uns entweder als Cyborg zu definieren oder nicht, weil das einfach ein Diskurs ist, mit dem wir normalerweise gar nicht konfrontiert werden. Ne? Du hast ja auch gesagt, du hast doch gar niemanden getroffen, der sich als Cyborg beschreibt. Aber es ist eben eine Form der Selbstbeschreibung, die Leute wählen. Und das ist eine ganz andere Art und Weise von so einer, ja, emanzipatorischen Begriffsverwendung von dem Cyborg-Begriff, als zum Beispiel zu sagen, alle Menschen waren schon immer Cyborgs oder wir werden alle zu Cyborgs, ne? Dann geht's immer um die ganze Menschheit und deren Schicksal, deren Geschichte, deren Zukunft. Und bei diesen aktuellen Phänomenen, die wir so spannend finden und die wir deswegen auch so zentral stellen bei uns, geht es eben um Leute, die diesen Begriff für sich selbst quasi erobert haben und eigenwillig benutzen.
Was aber trotzdem spannend ist, also diese Leute sind ja trotzdem in unserer Gesellschaft und irgendwie ist das so, es ist gut und schlecht, dass das nirgends abgefragt wird. Also man kann eben einfach sagen, ja, ich bin jetzt mal Cyborg, weil es nicht wie bei Geschlecht ist, dass das irgendwie im Pass verankert ist. Gleichzeitig kann man es aber auch nicht sagen, weil genau, weil das gesellschaftlich keine Relevanz hat, kann ich jetzt sagen, ich bin Cyborg und alle anderen sagen, ja gut, du bist halt trotzdem aber Mensch für uns jetzt. So. Also dadurch, dass die Kategorie irgendwie auch wiederum nicht anerkannt ist, man kann sie sich aussuchen, aber dass sie dann auch irgendwie einen Effekt hätte, ist irgendwie, also das kommt dann halt eben nicht mit einher.
Ja. Ich da noch gerade was ergänzen darf, weil ich das gerade einen total wichtigen Punkt finde, auch quasi in diesem Rahmenprogramm unseres Sonderforschungsbereichs. Wir haben ja ganz viele so Identitätskategorien, ne? Die pressen uns regelrecht in bestimmte Schubladen hinein oder sie zwingen uns zumindest in irgendeiner Form in vielen Situationen uns dazu zu verhalten. Ne? Bist du Mann oder Frau oder etwas anderes, etwas Drittes oder gar nichts? Welcher Nation, welcher Ethnie gehörst du an? Bist du alt oder jung? Wie sehen deine Noten aus? Ne? Das sind alles so Kategorisierungen, denen können wir uns so schwer entziehen. Und diese Cyborg-Kategorie, die ist eben eine, die hat nicht so einen kulturellen Zwangscharakter. Die erlaubt uns, wie einige andere Kategorien auch, ne, gibt ähnliche Fälle, mit ihnen zu spielen. Also quasi uns dadurch auch ein Spiel mit der eigenen Identität zu erlauben, statt uns quasi diesen festen Schemata zuordnen zu müssen.
Ja, eine Frage, die vielleicht in der Zukunft irgendwann noch sehr viel relevanter werden könnte. Vielen, vielen Dank euch, dass ihr hier wart.
Danke, dass wir sein dürften.
Danke.